Ja, auch ein herzliches Willkommen für diejenigen, die vorher noch nicht da waren. Ich wünsche jedem Einzelnen Segen Gottes und das Reden Gottes. Bevor wir anfangen, möchte ich euch bitten, entweder die erste Seite oder die letzte Seite, wie ihr wollt, schreibt einfach oben Jungsein und dem Herrn gefallen, Doppelpunkt, und dann während den Tagen schreibt auf, was der Herr euch zeigt, was der Herr durch das Wort sagt, was ihm wohlgefällig ist. Ja? Erste Seite oder letzte Seite, damit ihr nach den Tagen auf einem Blatt, auf einer Seite sehen könnt, was hat der Herr mir gezeigt, was hat der Herr uns gezeigt, was ist dem Herrn wohlgefällig. So, seid ihr soweit? Ja, jung sein und dem Herrn gefallen. Die Frage ist, was gehört dazu? Und wichtig ist ganz besonders, wem wollen wir gefallen? Nämlich das ist ganz entscheidend, was wir tun oder was wir nicht tun. Und hier heißt es ganz klar, jung sein und dem Herrn gefallen. Und Jesus selbst, als er hier auf dieser Erde war, hat gesagt, folget mir nach. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm sind, wenn wir hören, was er sagt, wenn wir hören, das, was er sagt, was wir nicht sollen machen, wenn wir hören, was er sagt, was wir machen sollen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann kann er es uns zeigen, dann wird es uns zeigen. Und dann können wir dem Herrn wohlgefallen. Und ihr seht, auch auf den Einladungen, auf diesem Flyer stand, Untertitel Auslegungen aus dem 1. Petrusbrief. Und wenn ihr den Stundenplan angeschaut habt, seht ihr, dass wir den 1. Petrusbrief sozusagen aufgeteilt haben. Und wir wollen den 1. Petrusbrief betrachten und schauen, was zeigt der 1. Petrusbrief dir und mir, wie wir dem Herrn gefallen können. Und wie wir auch im Laufe der Unterrichtseinheit sehen werden, ich persönlich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel, der 1. Petrusbrief, dem Herrn gefallen in der Nachfolge. Ja, was wollen wir hier jetzt in der ersten Unterrichtseinheit machen? Seht ihr auch den Pfeil? Okay, gut, ich sehe ihn hier. Gut, wir wollen, den Anfang haben wir gemacht, jung sein und dem Herrn gefallen, dann die ersten zwei Verse vom Petrusbrief, dann wollen wir einen ganz, ganz kurzen Überblick machen über den gesamten Petrusbrief und da vorneweg, das machen wir ganz kurz. Worauf ich den mehreren Schwerpunkt legen möchte, worauf wir, ist einmal die Besonderheiten des 1. Petrusbriefes und dann auf die letzten Verse vom Petrusbrief und dann nochmal zurück, jung sein und dem Herrn gefallen. Genau, die ersten zwei Verse. Und wir gehen das Stückchen für Stückchen durch. Petrus. Wer ist Petrus?
Ein Jünger Jesu.
Ein Fels. Ein Fels? Was wisst ihr noch von Petrus?
Impulsiver Mensch.
Er hat den Herrn verleugnet? War ein Wortführer. Und hier auch ganz interessant ist, der Name Petrus hat ihm Jesus gegeben. Das heißt, eigentlich heißt er Simon und es heißt dann genannt Petrus. Und dann ist im 1. Petrusbrief nochmal ein Zusatz, Apostel Jesu Christi. Was ist ein Apostel? Lasst uns da aufschlagen. Lukas 6, Vers 13. Und da heißt es, und als es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte ihre 12, welche er auch Apostel nannte. So, das heißt, Jesus hat die Jünger erwählt und er gibt denen auch den Namen Apostel. Und ganz interessant ist es, in 3 Evangelien und in der Apostelgeschichte werden uns die Namen der Apostel genannt. Und Petrus wird als erstes genannt. Immer als erstes. Und in 3 Evangelien oder in der gesamten Bibel, wenn wir einfach nach Petrus sozusagen schauen, in wie vielen Versen er vorkommt, so kommt er in 150 Versen vor, wird der Name Petrus genannt. Im Vergleich dazu der Name Johannes 128. Aber in dem Namen Johannes ist sehr oft der Name Johannes der Täufer auch gemeint. Und so sehen wir, Petrus war nicht irgendein Jünger, er war ein ganz besonderer Jünger, der auch zu dem engeren Kreis gehören durfte, der 12 Apostel. Jesus hat ihn mitgenommen auf den Berg der Verklärung. Im Garten Gethsemane hat er Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mitgenommen. Bei der Auferweckung der Tochter Jairus, da heißt es auch, und ließ niemand ihm nachfolgen, denn Petrus und Jakobus und Johannes, die bei Jesus sozusagen waren. Das heißt, Petrus, der Apostel Jesu Christi, der gehörte zu dem engeren Kreis und war ein ganz besonderer Mann Gottes. Ich möchte jetzt da nochmal auch auf den Begriff Apostel zurückkommen. Was ist ein Apostel? Welche Aufgaben hat er? Und hier sehen wir in Matthäus 10, wo es auch dann geschildert wird, als Jesus die Jünger sozusagen berufen hat, dann heißt es in Matthäus 10, Jesus ruft sie zuerst. So, das ist das erste Kennzeichen eines Apostels. Jesus hat die Apostel gerufen. Und dann, Jesus gibt ihnen Macht über die unsauberen Geister, dass sie die austrieben, über allerlei Seuchen, über Krankheiten zu heilen. Und Jesus sendet die Apostel aus. Jesus gibt den Aposteln Anweisungen. Jesus sagt nicht nur einfach, geht und macht, sondern Jesus zeigt, und das sieht man in Matthäus 10, er sagt, wohin sie gehen sollen. Er sagt beispielsweise, wo er in eine Stadt oder in einen Markt geht, da erkundigt euch, ob jemand drin sei, dass er wert ist, bei demselben bleibet, bis ihr von dannen zieht. So Jesus gibt Anweisungen den Aposteln. Ein Apostel geht nicht von sich selber. Ein Apostel, der gibt nicht Anweisungen, weil er es für gut meint, sondern ein Apostel gibt das weiter, was sein Meister ihm sagt. Im Griechischen wird das Wort Apostolos genommen und an 2 Stellen im Neuen Testament wird auch das Wort Gesandter verwendet. Das heißt, Petrus ist ein Gesandter. Und so dürfen wir, wenn wir jetzt diesen Petrusbrief in den nächsten Tagen auch betrachten werden, auch wissen, Petrus, und das werden wir wunderbar nachher noch sehen, hat nicht von sich selber gesprochen. Petrus hat das weitergegeben, was ihm gegeben wurde. Das ist so herrlich. An die auserwählten Fremdlinge. Man kann einmal nehmen oder denken, dass es die Judenchristen sind, aber auch in dem Brief sehen wir, dass es auch an manchen Stellen die Heidenchristen gemeint sein könnten, wie zum Beispiel Kapitel 2, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, oder 4, Vers 3, denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Das heißt, das war die Vergangenheit, ihr habt gelebt wie die Heiden und jetzt anders. Und so sehen wir, der Brief ist vielleicht an die Judenchristen, aber auch an die Heidenchristen gerichtet. Und so dürfen wir es auch heute wissen, es ist an dich und an mich gerichtet. Petrus an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Das heißt, und ich habe es mir vorgestellt, versucht vorzustellen, was bedeutet es, wenn jemand in der Zerstreuung lebt, wenn eine Gruppe in Zerstreuung lebt? Was ist der Gegenteil? Zusammen. Und was ist der Unterschied? Zusammen ist man stark. Einheit macht stark. Und hier leben sie zerstreut, wieso auch immer. Und das kann auch sein, dass sie teilweise alleine dastanden, alleine durch die eine oder andere Situation gehen mussten. Und an diese schreibt er. Und wir werden es nachher sehen, wieso er es schreibt und was dadurch auch bezweckt werden kann und was Petrus auch bezwecken wollte. An die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Wo liegt das? Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Seht ihr das? Schlecht, ne? Hier ist das Mittelmeer, das heutige Griechenland. Hier ist Istanbul. So, Bithynien, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien. Das heißt, es ist nicht an eine einzelne Ortsgemeinde geschrieben worden, sondern an eine weit verbreitete Fläche. Ja, das kurz als Info. Und dann heißt es weiter, genau, die in der Zerstreuung in Pontus, Galatien und so weiter sind, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters. Und Vorsehung wird in manchen anderen Übersetzungen auch mit Vorkenntnis übersetzt. Das heißt, der Vater hat ein Wissen gehabt, eine Vorsehung, einen Wunsch gehabt und er hat uns erwählt, wie es auch in dem Wort hier drin ist, an die Auserwählten. Was ist eine Auserwählung? Auswählen, womit nicht zwingend eine Ablehnung gemeint ist, sondern eine Bevorzugung des Gewählten. Das heißt, diese Menschen sind von Grund auf oder von Ewigkeit von Gott vorgesehen. Er hat sie gerufen, zu sich gerufen. Und so ist es auch für dich und für mich. Gott hat einen Plan mit uns und er will dich und mich retten. Und was hat er mit uns vor? Was war seine Vorkenntnisse? Und das in der Heiligung des Geistes. In den anderen Übersetzungen heißt es, durch die Heiligung des Geistes. So was bedeutet das? Ich möchte da nicht zu lange stehen bleiben, aber das bedeutet Absonderung für Gott. Und das werden wir auch nachher in dem Brief sehen. Lebt anders, wie die Menschen in der Welt leben. Lebt anders. Wozu noch? Zum Gehorsam. Und es ist ein das gleiche Wort im Griechischen wird auch in Römer 16, Vers 9 beispielsweise verwendet. Und da heißt es, denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Und am Anfang des Briefes schreibt Paulus, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christum euer Halben, dass man von eurem Glauben in aller Welt sagt. So ist es dieser Glaubensgehorsam, wie auch an zwei Bibelstellen auch übersetzt wird mit diesem Wort. Und es ist auch ein anderes Wort, wie es heißt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Dieses Gehorsam heißt in Epheser 6, geht eher in Richtung Gehorchen. Und hier ist es der Glaubensgehorsam an Jesus Christus. Und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Ist vielleicht im ersten Moment schwer zu verstehen. Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die damalige Zeit? Was bedeutet das heute für uns? Besprengung kommt aus dem Alten Testament. Das haben die Priester gemacht, beispielsweise als sie in das Allerheiligste gegangen sind, als der hohe Priester die Sünden für das Volk und seine eigenen Sünden vor Gott versöhnen wollte, ist er gegangen, wurde ein Opfertier geschlachtet und dieses Blut wurde sozusagen, ich meine, auch zuerst, genau, mit dem Blut eines Opfertiers hinter den Vorhang bringen, damit sprengen auf den Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl. Und dann da heißt es, Das soll euch ein ewiges Recht sein, dass ihr die Kinder Israel versöhnt von allen ihren Sünden. Das heißt, die Besprengung war dazu da, um die Vergebung der Sünden. Und jetzt heißt es nicht eines mit der Besprengung mit dem Blut eines Opfertieres, sondern mit der Besprengung des Blutes Jesu Christi. Und in den Hebräerbrief sehen wir, dass Jesus in das Allerheiligste gegangen ist und hat sein Blut gegeben, hat sein Leben gegeben, damit wir von unserer Schuld, von unseren Sünden reingewaschen werden dürfen, damit wir versöhnt sein dürfen durch das Blut Jesu Christi. Und so sehen wir, nach der Vorsehung, wozu sind wir vorgesehen? Wir sollen anders leben, wie die Welt lebt. Wir sollen im Glaubensgehorsam leben und wir sollen und müssen durch das Blut Jesu reingewaschen sein. So, wieso habe ich hier mal weiter rechts und hier noch? Hier sehen wir, um es mal ganz kurz auf die ersten zwei Verse zu nehmen, Petrus an die auserwählten Fremdlinge: Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Das heißt, diese Unterpunkte, die beschreiben es näher. Aber Petrus grüßt hier, wie es auch in einer anderen Übersetzung heißt: Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Und das wünsche ich, möge der Herr es jedem schenken, dass wir es wünschen, dass Gott uns in diesen Tagen Gnade und Gnade mehr gibt und mehr Frieden gibt. Ja, Überblick. Wie gesagt, ich möchte eher kurz darüber gehen, weil wir werden ja in den nächsten Tagen die einzelnen Bibelabschnitte genauer betrachten. Worüber schreibt Petrus? Von der Wiedergeburt bis zum Ende eures Glaubens. Und dann auch das, was wir hatten, ein heiliges Leben führen. Lebt anders, wie die Welt lebt. Und dann, wir sind lebendige Steine in Gottes Bau. Aufruf zu einem guten Wandel. Bin ich zu schnell? Weiter, gut. Ja, die Zeit geht. Die wartet auch nicht. Nein, ich möchte auch nicht euch. Gut. Aufruf zu einem guten Wandel, und da wird es auch näher beschrieben. Also das ist nicht nur so ganz kurz, sondern Petrus gibt hier ganz klar Beispiele, wie wir unter Menschen leben sollen, die auch jetzt zum Beispiel anders denken. Menschen, die wir, wie auch sie sozusagen auch dort waren, wenn sie in der Zerstreuung gelebt haben, wo nicht Gleichgesinnte gelebt haben, wie man damit umgeht, wie man da leben soll. Untertan sein ist auch mit dem Thema. Das Thema Leiden finden wir mehrmals in dem Brief. Dann auch ganz praktische Tätigkeiten. Aufruf zu einem guten Wandel. Lasst uns da auch nochmal kurz stehen bleiben. Genau, es ist schön, wie Petrus hier gewisserweise aufbaut. Er nimmt unter anderem beispielsweise die Regierung. Er nimmt Könige, Obersten, Fürsten. Den Herren heißt es, wo wir einfach auch heute sagen können, den Vorgesetzten. Dann geht er weiter, geht er in die Familie hinein, zeigt auch da. Und dann heißt es ganz schön, euch alle schließlich. So, das heißt, alle zusammen, wie ihr miteinander umgeht. Wie wir miteinander umgehen sollen. Und dann zeigt auch hier, dass es vorkommen kann, dass wenn wir auch vielleicht Gutes meinen mit dem Nächsten, wenn wir vielleicht Gutes tun, dass wir Verfolgung oder Schwierigkeiten haben können, dass der andere es vielleicht falsch versteht. Ich sage das ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Und dass dadurch wir Schwierigkeiten haben können. Genau, das Thema Leiden und dann praktische Tätigkeiten. Untereinander lieb haben, Gastfreundschaft, das Thema Dienen und das Ziel, die Ehre Gottes. Und mit was und wie sollen wir dienen? Mit dem, was Gott uns gegeben hat. Damit sollen wir dem Nächsten dienen. Dann nimmt der Petrus nochmal das Thema Leiden auf. Und dann Ermahnung an die Ältesten, Vorbild, das Vorbild Jesu wird sichtbar. Und dann an die Jungen. Ja, das Thema Unterordnen finden wir wieder hier. Demut, Wachsamkeit und dann nach dem Leiden vollbereiten, stärken, kräftigen Gründen. So, das waren jetzt vielleicht sehr abgehackt. Und ich wünsche, dass wir in den nächsten Tagen es mehr und tiefer sehen können. Wie gesagt, ich möchte auf andere Punkte, auf andere Themen heute den Schwerpunkt legen. Den Schwerpunkt möchte ich legen auf die Besonderheiten. Die Besonderheiten des ersten Petrusbriefes. Leiden, Herrlichkeit. Und das finden wir in dem Brief mehrfach. Leiden, Herrlichkeit. Das Schönste, oder was heißt, ja doch, das Schönste, Petrus 1, Vers 11. Und da heißt es im Teilvers, und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollen, und die Herrlichkeit danach. Die Herrlichkeit danach. Das heißt, zuerst die Leiden und dann die Herrlichkeiten. Oder 2, Vers 12. Da heißt es, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die so von euch afterreden als von Übeltätern. Afterreden als von Übeltätern. Ist es angenehm, wenn wir als Übeltäter, als diejenigen beschimpft werden, die Schlechtes tun, die Unfrieden stiften? Aber wir sollen, wie wir schon auch ganz kurz gesehen haben, auch in diesen Situationen einen guten Wandel führen. Und dann heißt es im gleichen Vers danach, zu von euch afterreden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen. Das soll danach kommen. Gott preisen, das ist was Schönes. Oder 1. Petrus 1, Vers 6, da heißt es, in derselben werdet ihr euch freuen, die jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Sind Anfechtungen, sind Kämpfe was Schönes? Ermutigt es einen, wenn wir tatsächlich heute darin stehen? Ist es was Angenehmes? Aber wie heißt es dann weiter? Und die Leiden und dann, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde. Die Herrlichkeit, der Glaube soll dadurch köstlich erfunden werden. Der soll rechtschaffen werden. Oder 2 Vers 21. Denn da heißt es, und sind mal Christus für uns gelitten hat. War das einfach damals für Jesus Christus? Aber was haben wir heute davon? Was für eine Herrlichkeit darfst du und ich heute haben durch die Leiden, die Jesus Christus durchgegangen ist? Die Erlösung von der Sünden, die Erlösung von der Macht der Sünde. Herrlichkeit, Leiden, Herrlichkeit. Der nächste Punkt, untertan sein. Und das, finde ich, sieht man auch mehrfach in dem Kapitel, in dem Brief. Und es ist auch interessant zu sehen, ich kann nirgends erkennen, dass Petrus aufruft zur Rebellion. Nirgends. Die leiden, aber keine Rebellion. Sich unterordnen. Und auch da unterordnen, nicht nur denen und denen nicht, sondern angefangen von der Regierung, den Herren, den Obersten, heute in unserer Sprache sozusagen der Gesetzgebung, den Lehrern, dem Vorgesetzten, den Eltern in der Gemeinde, Kapitel 5. Und da heißt es auch, seid allesamt seid untereinander untertan. Wir finden mehrfach dieses Thema untertan sein. So, und jetzt komme ich zu zwei Schönheiten, die Gott mir gezeigt hat und die auch nachher ganz wichtig sind. Einmal der Bezug zum Alten Testament. Und wie wir am Anfang schon gesehen haben, ein Apostel, der gibt nichts von sich selber weiter, sondern das, was er bekommt. Und Petrus, der ein Jude war, der wusste, was im Alten Testament steht. Er hat nicht nur flüchtig mal kurz darüber gelesen und hat gesagt, ja, so ganz grob. Und er hat das, was er in der Schrift gelesen hat, da hat er einen Bezug geschaffen zu seinem täglichen Leben. Dazu hat er, das hat ihn tangiert sozusagen in seinem Alltagsleben. Lasst uns ganz kurz, ganz grob mal die Textstellen betrachten, wo Petrus auf das Alte Testament zurückgreift, wo er Bibelverse zurückgreift. Beispielsweise sagt Petrus, wir lesen Kapitel 1 ab Vers 15, sondern nachdem der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So, das heißt, und hier sehen wir es, er sagt nicht nur einfach so, lebt mal heilig, sondern er sagt, schaut mal, das steht im Alten Testament. Da steht, Gott ist heilig. Und da drin steht auch, wir sollen heilig leben. Und hier nimmt er ein Bibelvers aus dem Alten Testament und nimmt es für heute, für die damalige Zeit heute und sagt, das steht für uns heute. Heute sollen wir so leben. Und das gilt für uns, wenn wir das Wort lesen. Das gilt für mich heute. Das gilt für uns heute. Gott sagt schon im Alten Testament und Petrus bezieht sich darauf, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Kapitel 1, Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Und wenn ihr die Luther 19,12 habt, dann seht ihr, wird auf Jesaja 40, Vers 6 und 7 zurückgegriffen und auf Jesaja 40, Vers 8. Auch da wiederum nimmt Petrus ein Wort aus dem Alten Testament und schreibt diesen auserwählten Fremdlingen dort in dieser Osttürkei, sage ich mal, in der heutigen. Kapitel 2, Vers 3. So ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und auch da, Psalm 34, das heißt, auch Petrus hat nicht nur irgendein Buch gekannt, auch wir sehen es, 3. Mose, Jesaja, jetzt Psalm 34, Vers 9, und da heißt es auch, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und hier nimmt er das auch wieder, ein Vers aus dem Alten Testament, und nimmt es ins Heutige, ins Heute. Und auch da im gleichen Kapitel, Vers 6, Vers 7, Vers 8, Jesaja 28, Vers 16, greift er da zurück. Vers 7, Psalm 118, Vers 22. Der achte Vers Jesaja 8, Vers 14. Er greift auf das Alte Testament zu und nimmt es in das Heute. Und hier sehen wir, er schreibt nicht von sich selber. Er liest und sieht und gibt das weiter, nicht das eigene. Kapitel 3, der Anfang, oder das, was Petrus an die Frauen schreibt. Was für ein Bild nimmt er auch da wiederum? Er geht zurück zu Abraham und Sarah, wieder aus dem Alten Testament und zeigt, schaut mal dieses Vorbild und nimmt es in das Heute. Kapitel 3, Vers 10 bis 12. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böse rede, und seine Lippen, dass sie nichts trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und sein Ohr auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht wieder die, die Böses tun. Und da nimmt er wieder einen Abschnitt aus Psalm 34, Verse 13 bis 17. Und wenn wir das im Zusammenhang sehen, ich möchte nicht viel vorgreifen, wir werden auch diese Abschnitte betrachten, aber er nimmt diesen Abschnitt und zeigt, wie ich auch vorher kurz gesagt habe, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. Und dann als Begründung zeigt er, schaut mal, das steht in Psalm und begründet das Wort, was er sagt und begründet sozusagen das, was sie tun sollen, mit dem Wort Gottes aus dem Alten Testament. Er schreibt nicht von sich selber, sondern das, was Gott in seinem Wort niedergeschrieben hat. Die nächste Herrlichkeit, und hier sehen wir, und Bezug zu Jesus Christus. Und deshalb, wir werden es gleich sehen, finde ich diesen Petrusbrief ein wunderbares Beispiel für das Thema Jungsein und dem Herrn gefallen. Und jetzt greifen wir nochmal zurück. Wer schreibt den Petrusbrief? Wer schreibt ihn? Es ist derjenige, der ganz nah mit Jesus gelebt hat. Es ist derjenige, zu dem Andreas gekommen ist und gesagt hat, dieser ist es. Da heißt es sozusagen, Johannes Kapitel 1, Vers 40, einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Da findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, welches ist voll Dolmetsch, der Gesalbte, und führt ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er, du bist Simon, Jonas Sohn. Und da heißt es, was sie vorher gesagt haben, du sollst Kephas heißen. Das ist, wird verdolmetscht, ein Fels. Petrus. Es ist dieser Petrus, wo es heißt in Matthäus 4, als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt, Petrus und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer, und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsdann verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Petrus, der Jesus nachgefolgt ist, Petrus, der den Ruf Jesu gehört hat, folge mir nach. Und der die Netze, der alles liegen gelassen hat und Jesus nachgefolgt ist. Dieser Petrus ist es. Und wir sehen, ich möchte einfach an ein paar Stellen zeigen, und hier sehen wir wieder wunderbarerweise, dass Petrus das Leben Jesu gesehen hat und das schreibt er. Wir fangen an mit dem Gruß, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Wie oft hat Petrus es gehört von Jesus, gehe hin mit Frieden. Und Jesus sagt, und das ist auch wiederum, das ist in einer anderen Übersetzung, in der Menge-Übersetzung heißt es, ich lese, nur die wichtigsten Verse, nicht die wichtigsten Verse, sondern in Kurzversion. Ich, Petrus, entbiete meinen Gruß den Fremdlingen. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher widerfahren. So, das heißt, es ist ein Gruß. Und wie hat Jesus nach der Auferstehung die Jünger begrüßt? Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und das schreibt Petrus, Gnade und Friede möge euch mehr und mehr widerfahren. In Vers 3, da heißt es: Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Was war das für ein Fest gewisser Weise? Was war das für eine Hoffnung, die auf einmal Petrus hatte, als er mitbekommen hat, Jesus ist auferstanden. Jesus, der, mit dem er 3 Jahre so ganz nah war, mit dem er gelebt hat, der so viel gehört hat, den er verleugnet hat, wo er bitterlich geweint hat. Und jetzt hört er ist auferstanden. Was für eine Hoffnung, was für ein Mut muss das in ihnen gewirkt haben. Lebendige Hoffnung. Ich finde das auch so ganz schön interessant. Es heißt nicht nur eine Hoffnung, es ist eine lebendige Hoffnung. Und Petrus durfte es erfahren, wie lebendig diese Hoffnung ist durch die Auferstehung Jesu Christi. Was das für einen neuen Mut gegeben hat, was für einen neuen Antrieb es gegeben hat, welche neue Zukunft es gegeben hat. Das war ja nach dem Tod Jesu, nachdem er in den Felsengrab war, das war ja eine schwarze Zukunft, oder nee, schwarze Zukunft ist das falsche Wort, eine trostlose Zukunft, eine Zukunft, wo man einfach nicht wusste, gerade Petrus, wie geht's weiter? Und was für eine Herrlichkeit war es, nachdem er diese lebendige Hoffnung selbst erleben durfte und Jesus ihm begegnet ist. Petrus schreibt in Kapitel 1, Vers 22: Und mache keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen. Hat er es von sich selber geschrieben, weil er gedacht hat, ja, das hört sich gut an. Als Jesus mit den Jüngern das letzte Abendmahl hatte, was sagt Jesus? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Hat er, als er dieses Wort geschrieben hat, hat er nicht auch an das Wort gedacht, was Jesus sagte? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Und was schreibt Petrus? Liebet euch untereinander. In 2. Petrus 2, Vers 12, und da heißt es ja auch, wir hatten es vorher auch schon kurz gesehen, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die so von euch afterreden als von Übeltätern eure gute Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Einmal so von euch afterreden als von Übeltätern. Wer konnte da nicht mehr dazu sagen wie Jesus Christus, der rein war, der nie gefehlt hat, der alles getan hat, der ein vollkommenes Vorbild ist, und er wird als Übeltäter gerechnet. Es heißt beispielsweise in Lukas Kapitel 22, Vers 37, da sagt Jesus auch, das ist auch beim Abendmahl, ist auch interessant, dass Petrus einige Punkte sozusagen aufgreift, die Jesus beim Abendmahl gesagt hat. Da heißt es, denn ich sage euch, Jesus sagt, es muss noch auch das vollendet werden an mir, was geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet. Jesus als Übeltäter. Und wie heißt es so schön hier in Petrus' Brief, dass sie eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommt. Was war passiert, als Jesus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha? Wer hat ihn da erkannt? Es heißt in Matthäus Kapitel 27, Vers 54, aber der Hauptmann und die bei ihm waren, und bewahrten Jesum, da sie das sahen, das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Diesen, den sie als Übeltäter verleugnet haben. Und als er gekreuzigt wird, da steht dieser Hauptmann und sagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Und dieses Bild nimmt Petrus und schreibt an diese auserwählten Fremdlinge. Und ermuntert sie, lebt so, lebt und mit einem guten Wandel, auch wenn es euch schwer geht, auch wenn ihr in Leiden seid, und zeigt auf Jesus Christus. Und auch hier sehen wir, wie gesagt, ich finde das so schön, Petrus zeigt auf Jesus Christus. Petrus zeigt auf Jesus Christus. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Was sagt Jesus dazu? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Was sagt und deutet und schildert Jesus damit aus? Seid untertan der Regierung. Oder, ganz interessant, Petrus, als Jesus gefangen genommen wird im Garten Gethsemane, was macht Petrus? Er nimmt ein Schwert und des Hohenpriesters Ohr haut er ab. Und was sagt Jesus? Ja, gut. Die wollen mich zu Unrecht geiseln. Die wollen mich zu Unrecht gefangen nehmen. Nein, er sagt es nicht. Und hier sehen wir keine Rebellion, eine Unterordnung. Stecke dein Schwert in die Scheide. Und hat Petrus nicht an das Wort gedacht, als er das schreibt? Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Christus hat für euch gelitten. Und es heißt in dem Evangelium, dass Petrus von ferne gefolgt ist. Und es heißt, als Petrus Jesus verleugnet, dass Jesus Petrus anschaut. Und hier sehen wir und können sehen, dass Petrus es vielleicht von weitem, aber hat er doch gesehen, was alles vorgefallen ist, wie Jesus leiden musste. Christus hat gelitten. Und ganz wunderbar, Kapitel 5. Und hier schreibt Petrus an die Ältesten. Und welches Bild nimmt er hier? Die Ältesten, so unter euch, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christus sind und euch, und auch teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Christi. Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und Petrus nimmt dieses Bild. Und was war, als nach der Auferstehung, als Jesus Petrus begegnet ist, was sagt Jesus zu Petrus? Er stellt ihm die Frage, hast du mich lieb? Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Petrus schreibt nicht von sich selber. Petrus schreibt das, was Gott ihm gezeigt hat, durch Jesus Christus. Er sieht das Vorbild. Und hier in einem Bibelvers sehen wir es auch in Petrus. Folgt den Fußtapfen Jesu Christi. Und er zeigt auf Jesus, ein Apostel Jesu Christi, schreibt nicht von sich selber, sondern das, was er im Alten Testament sieht und lernen kann und das, was er an Jesus Christus sieht. Soweit hierzu. Oh. Hier möchte ich aufgrund der Zeit ein bisschen schneller durchgehen. Das sind jetzt die letzten Verse vom Petrusbrief. Durch Silvanus, der, wie ich glaube, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben. Wenn man das beispielsweise sich anhört online, braucht man circa 15 bis 16 Minuten ungefähr. So, das ist also wirklich keine Stunden in Kürze, um euch zu ermahnen. Zu ermahnen, und auch die neue Genfer Übersetzung sagt hier, zu ermuntern, meine ich sogar, ich lese es gerade. Genau, Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen. Ich wollte euch Mut machen. Und wiederum, wie herrlich, was sagt Jesus zu Petrus? Lukas 22, Vers 32. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Und wir haben gesehen, das Thema Leiden wird mehrfach sozusagen aufgenommen hier in diesem Brief. Und wie schwer ist es, wenn man zerstreut ist, wenn Einzelne sind und leiden müssen, wo sie nicht einen Zusammenhalt haben. Und Petrus schreibt und ermuntert sie zu ermahnen und wozu noch und zu bezeugen. Und das ist der nächste Punkt. Petrus hat es selbst erlebt. Petrus ist Jesus nachgefolgt, diesem Ruf gefolgt. Und Petrus, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, hat es selber durchgemacht. Und ich möchte hier an einer Stelle aufgreifen. Und zwar gibt es eine Stelle, wo Petrus gefoltert oder Apostelgeschichte 6, 5, Vers 40, da heißt es, da fielen sie ihm zu und riefen die Apostel, stäubten sie und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in dem Namen Jesu und ließen sie gehen. Das heißt, sie wurden gestäubt, so, nichts Angenehmes, Leiden. Wie geht es weiter? Sie gingen aber fröhlich von des Rates Angesicht, dass sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Er bezeugt, dass das, wie wir es dann auch jetzt sehen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der wir stehen sollen. Ermuntert, ermutigt und er bezeugt, weil er es selber erleben durfte. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Markus, mein Sohn, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie ich gesagt habe, wollen wir nochmal zu dem Punkt kommen, zu dem Motto für diese Tage. Jung sein und dem Herrn gefallen. Und ich finde dieses Bild schön. Und ich finde, das passt. Und man kann das natürlich interpretieren, wie man will. Aber man kann es zum Beispiel auch so sehen. Jung sein und dem Herrn gefallen. Da gibt es viele Punkte, die dazu gehören, wie wir dem Herrn gefallen können. Beispielsweise ein Zeugnis möchte ich sagen. Wir waren mit einigen Jugendlichen am Montag bei einem älteren Ehepaar, die hier in Bad Dürheim bei uns Kur gemacht haben. Der alte Opi, 82 Jahre, aber so einen jungen und frischen Geist, den er hat, so eine freudige Ausstrahlung. Also wir sind echt gegangen und haben gesagt, köstlich, herrlich, schön. Und was sie unter anderem, glaube ich, ausmacht, dass sie viel singen. Und das ist beispielsweise nur am Rande ein Punkt, der dem Herrn wohlgefällig ist. Lesen wir zum Beispiel auch in Kolosser 3, singet dem Herrn in euren Herzen. Und so gibt es viele einzelne Blätter oder Früchte, wie man es interpretieren möchte, wie wir dem Herrn gefallen können. Aber was ist das Wichtigste? Und was ist das Fundament, damit wir dem Herrn gefallen können? Jesus folgen. Und am Anfang habe ich gesagt, wir müssen denjenigen kennen, dem wir gefallen möchten. Wir müssen kennen, was er mag, was er nicht mag. Ja, das habe ich gesagt. Und die Frage ist, wie willst du Jesus gefallen, wenn du ihn nicht kennst? Und wie kannst du Jesus kennenlernen? Und wiederum, Petrus wurde gerufen, folge mir nach. Und erst nachdem Petrus gefolgt ist, nicht wie die Menschenmengen in Massen gefolgt sind, wir haben es gestern Abend gehört, Jesus hat gepredigt und dann sind viele gegangen und dann ist nur ein kleiner Teil geblieben und hat weiter gehört, was Jesus gesagt hat, als er das Gleichnis geoffenbart hat oder das Gleichnis geschildert hat. Und so ist es wichtig. Und das ist der erste Punkt. Und das ist der Grundstein. Und das ist, wenn ich so sagen darf, das ist dieser Stamm. Du kannst nicht Jesus gefallen, wenn du Jesus nicht folgst. Du kannst nicht. Wenn du Jesus gefallen möchtest, musst du ihm ganz folgen. Musst du ihm nicht nur folgen mit der Menschenmasse, sondern du musst ihm persönlich folgen. Und das hat Petrus getan. Das hat Petrus getan. Und wieso konnte Petrus dem Herrn gefallen? Petrus, er war mit Jesus. Er hat Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Petrus war bei der Bergpredigt. Und da sehen wir auch, Jesus sagt zum Beispiel, selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Greift auch da. Und hier sehen wir, Petrus hat Predigten von Jesus gehört. Und dadurch konnte er wissen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Petrus hat in das Alte Testament reingeschaut und konnte erkennen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wie kannst du und ich heute dem Herrn wohlgefallen, wenn wir die Bibel lesen, wo sich Jesus Christus offenbart, wo Jesus Christus zeigt, was wir tun sollen, wie wir es tun sollen. Nicht nur im Neuen Testament, aber auch im Neuen, aber auch im Alten Testament. Und wenn wir das Leben Jesu sozusagen betrachten, wie hat Jesus gelebt? Wie hat Jesus gehandelt? Und ich möchte hier zwei Bibelverse nehmen aus Psalm 119. Das ist ein Vers an die Jungen, an die Jünglinge. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinen Worten? Wie willst du dem Herrn gefallen, wenn du das nicht in die Bibel schaust? Wie? Geht nicht. Es geht nicht. Und ich möchte hier noch einen Vers nehmen aus Psalm 1, der auch auf einen Baum hin zeigt. Da heißt es, Psalm 1, Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Ich finde die Schlachterübersetzung hier ganz interessant. Und hier heißt es, wenn ich mich nicht täusche, er sinnt über das Gesetz nach. Und die Frage ist, wie liest du dir das Wort Gottes? Morgens gelesen, Bibel zu, Abmarsch. Ist es so? Oder sinnst du nach? Denkst du darüber nach? Beschäftigt dich das Wort? Es geht nicht darum, gelesen zu haben. Und ich wünsche es mir persönlich mehr, dass wir wirklich nachsinnen. Was habe ich gelesen? Was habe ich gelesen? Was zeigt der Herr mir dadurch, was ihm wohlgefällig ist und was ihm nicht wohlgefällig ist? Und der dritte Punkt, das Gebet. Wie viel konnte Petrus in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus sein? Wird uns vieles auch nicht geschildert. Aber ich kann mir vorstellen, und auch die Jünger sind, wenn sie beispielsweise von Judäa an den See Genezareth gegangen, das waren jetzt nicht nur eine halbe Stunde Fußmarsch, dann waren sie mit Jesus zusammen. Dann haben sie mit Jesus gesprochen. Dann haben sie Jesus gefragt. Und wie viel Gemeinschaft hatte Petrus mit Jesus und konnte dadurch sozusagen diesen Petrusbrief im Nachgang schreiben, weil er wusste, was Jesus gefällt, weil er wusste, worauf Jesus den Schwerpunkt legt. Er hat Gemeinschaft gehabt und das darfst du und ich heute haben durch das Gebet. Aber den Schwerpunkt möchte ich ganz klar darauf legen. Jesus folgen. Du kannst die Bibel lesen, aber nicht zu dir sprechen lassen. Du kannst die Bibel lesen Du kannst vielleicht viele gute Punkte machen, wo man sagt, okay, schön, die dem Herrn von außen wohlgefällig sind. Aber Jesus will einen Stamm haben. Jesus will, dass das Fundament korrekt ist, dass ein gutes Fundament ist, worauf was gebaut werden kann. Und das ist Jesus folgen. Jesus mit ganzem Herzen, Jesus persönlich folgen. Nicht mit der Masse, sondern persönlich. Das hat Petrus gemacht. Und Petrus fragt an einer Stelle, Herr, was wird uns dafür? Was wird uns dafür, dass wir dir nachfolgen? Matthäus 19, Vers 27 bis 29, und das, damit möchte ich schließen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels. Und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker, um meines Namens willen, der wird's hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Hundertfältig und das ewige Leben. Möge der Herr es dir und mir geben. Amen.